Zeit zum Aufstehen. Komisch, bewegt sich gar nichts. Ne? Ich sage zu Ihnen, Zeit zum Aufstehen, nichts bewegt sich. Das ist vielleicht auch schon ganz diplomatisch, womit wir beim Thema werden. Ich heiße Sie herzlich willkommen, schön, dass Sie sich für dieses Thema interessieren.
Sollen wir noch reinlassen? Oder
wer schon? Immer will, darf kommen. Durch okay, Fenster, Türen,
ja,
Decken.
Ja, manche wollen das nämlich.
Ja, nee, ist voll in Ordnung. Ich gebe Ihnen mal, wenn Sie das nicht schon kennen, diesen Flyer. Damit es schneller geht, mache ich es gleich. Also es reicht immer für eine Reihe. Ja, also ich würde Ihnen ganz gerne erzählen, wie kam es zur Zeit zum Aufstehen, was wollen wir, wo sind wir gerade, wo soll es hin? Und vor allem soll es ganz, ganz viele Möglichkeiten geben für Rückfragen und für Ihre Kommentare. Ja, mir ist es ganz wichtig, dass Sie quasi, gehen Sie ruhig vorne, hinten Danke. Vorbei, wo immer Sie möchten. Das sind hier ganz spontan und flexibel. Bitte schön. Mir ist ganz wichtig, dass, also ich mache dieses Angebot nicht nur quasi für mich, sondern also für Sie im Sinne von, dass Sie was darüber verstehen, sind auch für mich, weil ich gerne wissen möchte, haben Sie von davon schon was gehört gehabt bisher? Wie empfinden Sie das? Wie geht es Ihnen damit? Also es ist mehr so eine Feedback-Geschichte, die auch für meine eigene Arbeit ganz wichtig ist. Ja? Das heißt, am Anfang werde ich ziemlich viel reden und am zweiten Teil hoffe ich darauf, dass Sie reden. Das ist so der faire Deal. Ne? Also enttäuschen Sie mich nicht. Nicht, dass Sie nach dem ersten Teil sagen, ja, nix. Ja, ich bekomme, vielleicht nochmal kurz zu meiner Person, Michael Diener, Pfarrer in der Pfälzischen Landeskirche, war früher Dekan und habe dann irgendwann einen Ruf erhalten, in der Nachfolge von Christoph Morgner zum Gnadauer Verband zu gehen und bin dadurch so hineingekommen, ich nenne das jetzt mal sehr schubladenartig, in die evangelikale Welt. In der war ich vorher nicht so unbedingt als Pfarrer in der Pfälzischen Kirche. Ich bin von Haus aus, wenn ich mich selbst bezeichnen würde, würde ich sagen, ich bin Christ. Wenn es noch ein bisschen genauer sein soll, würde ich sagen, ich bin evangelischer Christ. Wenn es noch ein bisschen genauer sein soll, würde ich sagen, ich bin evangelischer Christ, pietistischer Prägung. Aber mit dem Ausdruck evangelikal habe ich eigentlich nie besonders viel anfangen können. Das gehört nicht zu meiner DNA, nicht zu meiner eigenen Geschichte. Und als ich dann auf einmal im Präses und Gnadauer Verband wurde, wo die meisten das vielleicht auch so sagen würden, wie ich es gerade gesagt habe, jedenfalls viele, kam nach meiner Einführungspredigt in Kassel Wolfgang Barge, der politisch Beauftragte der EKD, freudestrahlend am Ausgang der Kirche zu mir und sagte, damals war man noch per Sie, Herr Präses, Sie haben zweimal in Ihrer Predigt das Wort evangelikal verwendet, ein Durchbruch für die evangelikale Bewegung. Ich dachte, von was redet der denn? Was geht es hier eigentlich? Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass es in Deutschland wirklich so etwas wie eine Spaltung der Welt gibt. Also es gibt Menschen, für die ist evangelisch sein eine wirkliche inhaltliche Bezeichnung, für die sie sehr dankbar sind. Darf ich Ihnen das noch zusätzlich geben?
Dankeschön.
Halt das weg, Dankeschön. Und dann gibt es Menschen, für die ist evangelisch fast so etwas wie ein Schimpfwort. Weil evangelisch für sie volkskirchlich, liberal, nicht wirklich dem christlichen Glauben zugetan bedeutet. Und andere wiederum sagen evangelikal, das ist klasse, das ist so, wie hat die Bundeskanzlerin gesagt vor einiger Zeit, evangelikal, das sei intensiv evangelisch. Ja? Das ist eine schöne Definition, die gefällt mir. Und von daher gibt es andere wiederum, die sagen, evangelikal, das ist ja furchtbar. Also evangelikal, das ist ja gesetzlich, fundamentalistisch, das ist menschenverachtend, das sind die homophob sind und so weiter und so fort. In diese Welt bin ich 2009 hineingekommen. Und waren Sie schon mal da? Nein, sind Sie eben erst gekommen, natürlich in das hier. So. Und mindestens einmal im Monat, ungelogen, eher öfter, habe ich von da an irgendwelche Aufrufe bekommen, die ich unterzeichnen soll. Meistens Aufrufe, die gegen irgendetwas waren. Kommen Sie ruhig rein. Ja, natürlich, Sie dürfen immer noch reinkommen. Wenn man über Zeit zum Aufstehen spricht, muss man spontan sein. Bitte schön. Dankeschön. So. Und meistens waren diese Aufrufe gegen irgendetwas, was Menschen ganz furchtbar fanden. Gegen die Unterdrückung und Ablehnung messianischer Juden, gegen Abtreibung, gegen Anerkennung Homosexueller im Pfarramt, gegen die Hermeneutik der Volkskirche, gegen was auch immer. Und ich habe mir immer schwer getan, das zu unterschreiben, nicht weil ich nicht vieles genauso sehen würde und auch sehr vieles mit einem kritischen Blick sehen würde, aber ich finde immer, dass der christliche Glaube von seinem Wesen her eine Pro-Botschaft ist, für etwas stehen, nicht gegen etwas stehen. Und dass es uns manchmal so schwerfällt, wenn wir uns in diese Schubladen hineingegeben, dass dann die einen immer nur gegen das sind, was die anderen wollen. Und seit 2009, kommen Sie ruhig rein.
Darf ich noch rein?
Sie dürfen noch rein. Okay. Macht 50 Euro.
50 Euro. Das habe ich aber bloß für Spaß.
Nur Spaß. Schön, dass Sie da sind. Ja. Und daraufhin haben wir... Und daraufhin habe ich das mir eine Zeit lang angeschaut und habe dann im Laufe der Jahre ja auch noch zusätzlich Verantwortung genommen. Ich bin jetzt eben seit 2012 auch Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz, kam also noch mehr in dieses Netzwerk hinein und bin nicht aus Zufall die ersten zwei Jahre mit einem Vortrag in Deutschland unterwegs gewesen, der den Titel trägt, so evangelisch wie möglich, so evangelikal wie nötig. Ja? Und was glauben Sie, was ich mit dem Vortrag erlebt habe, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja, an gegenseitigen Vorurteilen und Schubladisierung war ganz schlimm. Und ich habe auch im Laufe der Zeit dann so das Netzwerk an Menschen kennengelernt und dachte mir, es muss doch noch mehr Menschen geben, wie ich mich selbst auch einschätzen würde, die wissen, dass sie ein subjektives Verständnis des Evangeliums haben. Anders geht es nun mal leider in dieser Welt nicht. Keiner kann den Gottesstandpunkt einnehmen, kann sagen, ich habe die Wahrheit. Ja? Hätten wir gerne, geht aber nicht. Ja? Sondern ich habe eine bestimmte Perspektive auf das Evangelium und ich möchte gerne haben, dass das Evangelium in Deutschland und dass es in unserem Kontext, dass es wirklich groß wird, dass es schön wird und dass Menschen es bekennen und dass es Freude macht, mit diesem Evangelium unterwegs zu sein. Und habe einfach nach Gleichgesinnten gesucht und heraus kam dann irgendwann der Kreis dieser 12 Personen. Wenn Sie das mal aufschlagen wollen, sehen Sie auf diesem Faltblatt die Bilder der Initiatoren. Mir war wichtig, dass es allesamt Menschen sind, und da müssen Sie jetzt genau hinhören, diese 12 Initiatoren hat nichts mit den Jüngern zu tun. Ja? Also wir haben einfach, irgendwann hat es da mal gereicht, also, und haben auch gemerkt, jetzt ist gut. Diese 12 Initiatoren sind alle Mitglieder der evangelischen Kirche. Alle tragen Verantwortung an unterschiedlichen Stellen in der evangelischen Kirche. Das war mir sehr wichtig, dass der innerste Kern dieses Kreises aus der evangelischen Kirche kommt. Nun muss man zu meiner Biografie wissen, als Allianzvorsitzender bin ich ja sozusagen ein Stück weit auch mit repräsentativ tätig, nicht nur für evangelische Landeskirche, die etwa 50% in der evangelischen Allianz ausmachen, ja, das vergisst man oft, weil die Hälfte der Leute, die sich zur Allianz halten, sind Landeskirchler, sondern auch ein Stück weit für Freikirchler. Meine Frau selbst ist von Haus aus Baptistin, ich war 4 Jahre lang Ältester in der freien evangelischen Gemeinde. Ich habe überhaupt keine Berührungsängste mit Freikirchen. Ich liebe Freikirchen. Aber man kann nicht leugnen, dass die Volkskirchen in Deutschland die Gesellschaft am meisten prägen. Das ist nun mal die evangelische und die katholische Kirche. Und wenn man sich mal anschaut, dass alle klassischen Freikirchen, also FEGs, Baptisten, Methodisten, Pfingstler, zusammen genauso groß sind wie der Gnadauer Verband, den ich innerkirchlich vertrete, dann sieht man, dass das Freikirchentum bei aller Auswirkung, die es in Deutschland hatte, nun wirklich keine Blütenträume hat reifen lassen. Ja, es ist eine kleine, dezimierte Gruppe und wir sind alle insgesamt nur eine kleine Gruppe. Also mir war wichtig, dass eine Erneuerungsbewegung quasi aus dem Kern der Volkskirche herauskommt, damit nicht auch die Kritik, die dann vielleicht kommt, abgetan werden kann mit: Naja, das sind ja Leute, die von außen, ja, Kritik von außen, sondern nee, Menschen, die die Kirche im Herz tragen, deshalb diese 12 Initiatoren. Und dann haben wir einfach uns gefragt, was bewegt uns denn? Uns bewegt, dass wir der festen Überzeugung sind, einfach nur zu sagen, was falsch läuft, reicht nicht. Weil wir eine ganze Geschichte haben, mindestens 50 Jahre in Deutschland, wo fromme Christen, ich nenne es mal das Wort fromm, um evangelikal und pietistisch auszuweichen, wo fromme Christen gesagt haben, was falsch läuft. Aber dadurch hat sich nicht nachhaltig was geändert. Und da muss man auch noch was ganz Bösartiges, Unfaires, Verletzendes sagen. Wenn es denn so wäre, dass das richtige Glauben und das richtige Sagen und das richtige Tun automatisch dazu führt, dass diese Form christlichen Glaubens in Deutschland auch wächst, dann müssten ja die Vertreter dieser Richtung inzwischen fulminant wachsen. Wir gehen aber alle rückwärts. Ja, es gibt eine einzige Ausnahme in Deutschland, das sind die FEGs, die aber, wenn sie auf dem Stadium, in dem sie jetzt sind, weiter wachsen, noch ungefähr 200 Jahre brauchen, um eine einigermaßen relevante Größe in der Gesellschaft zu bekommen. Ja? Also Wachstum ja, aber 1% von 40.000, rechnen Sie es aus. Ja? Das sind 400 Leute mehr im Jahr. Das bewegt Deutschland noch viele Jahrzehnte nicht. Wenn es überhaupt vom Wachstum so weitergeht, das ist ja auch dort nicht gesagt. Also, sprich, wir haben die Situation, dass unser Land ein zunehmend individualisiertes Land ist, dass es ein säkulares Land geworden ist, dass aber die christliche Botschaft keine Durchschlagskraft hat. Und deshalb sind wir der Überzeugung, einfach nur zu sagen, was falsch ist, gerade auch in Richtung der großen Kirchen, was falsch ist, reicht nicht. Was wir brauchen, ist eine geistliche Erweckung und eine geistliche Erneuerung. Aber eine geistliche Erweckung und eine geistliche Erneuerung kann man nicht machen. Man kann nicht sagen, wir machen jetzt mal Erweckung oder wir machen jetzt mal Erneuerung. Das wünscht sich die Kirche ja immer. Aber ob es passiert, ist allein Gottes Sache. Wir können aber nachforschen und nachlesen, wo Erweckung geschieht, was Kennzeichen von Erweckung sind, wo sozusagen die Haltung der Menschen so ist, dass sie mit Gottes Eingreifen wirklich rechnen. Und dann wird man sehr schnell merken, eine der deutlichsten Voraussetzungen für Erweckung ist die Bereitschaft zur Umkehr. Und zwar bei sich selbst. Nicht bei den anderen. Ich finde es immer so toll, dass Jesus in der Bergpredigt sagt, was siehst du denn Splitter, also Jesus hatte richtig Humor, ja? Was siehst du denn Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge siehst du nicht. Ja? Das heißt, meine feste Überzeugung ist, geistliche Erneuerung beginnt mit der Umkehr. Gerade der sogenannten Fromm, gerade der evangelikalen Bewegung, gerade der, die mit Ernstchristen sein wollen. Sie kennen das alles mit dem Zeigefinger, der auf andere zeigt und drei zurück. All das stimmt. Ich glaube, wenn Gott in diesem Land etwas tun will und tun kann, hängt es damit zusammen, dass wir bei uns anfangen und dass wir sagen, ja, auch wir, die wir meinen, die Rechtgläubigen zu sein, haben in diesem Land null Durchschlagskraft. Null Durchschlagskraft. Und erreichen ganz, ganz wenige Menschen. Wie kann sich daran etwas ändern? Bewegungen der Erneuerung sind Umkehrbewegungen und sie sind Gebetsbewegungen. Sie entstehen in der Stille, sie entstehen unbeobachtet und unbemerkt. Und zwar nicht instrumentalisiertes Gebet, ich bete jetzt, damit Gott eine Erweckung schenkt, sondern Gebet, weil es unser Herzensanliegen ist, mit Gott in Verbindung zu sein, aus dem Geist der Vergebung, aus dem Geist der Umkehr herauszuleben. Deshalb sehen Sie, wenn Sie dieses Blatt so aufgeschlagen haben, auf dem schwarzen Teil ganz links, also vorne ist ja das Titelbild drauf und dann gleich auf dem ersten ein Einleitungstext. Da bezieht sich der zweite Abschnitt ganz bewusst auf das Reformationsjubiläum, also allein Jesus Christus, kommen Sie ruhig rein.
Hallo.
1, 2, 3. Ui, das sind ja richtig viele, dann müsst ihr euch aber verteilen irgendwie. So, bitteschön. Und wir wollen diese Aktion auch bewusst bis zum Reformationsjubiläum durchhalten, weil wir wirklich glauben, dass in der reformatorischen Botschaft eine tiefe Kraft für uns als Christen liegt. Deshalb allein Jesus Christus, allein die Gnade, allein durch den Glauben, allein durch die Bibel. Und dann ist ganz bewusst der dritte Abschnitt schon genau dieses Umkehrbekenntnis. Ja? Wir bekennen, dass wir dem oft nicht gerecht werden, was wir glauben und was dem Willen Gottes entspricht. Deshalb bitten wir um Vergebung für mangelnde Treue im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe. Und in dieser Haltung der Angewiesenheit, wollen wir dann auch aufstehen gegen Lehren, Ideologien und Kräfte in unseren Kirchen, unserer Gesellschaft, die die Würde des Menschen in Frage stellen, die Freiheit des Bekenntnisses einschränken und das Herzstück unseres Glaubens preisgeben. Man könnte sagen, Zeit zum Aufstehen wächst durch Zeit auf den Knien, aus der Beugung vor Gott. Und wenn ich mir einen Vorwurf mache, jetzt nach einem Jahr, denn diese Aktion ist fast auf den Tag genau jetzt ein Jahr alt, da haben wir sie öffentlich vorgestellt, dann den, dass wir das nicht noch deutlicher gesagt haben. Dass es uns wirklich um eine Erneuerung geht, die aus der inneren Umkehr zu Gott heraus dann auch aufsteht. wenn Sie heute einen Aufruf gegen irgendetwas machen und das geschickt platzieren, können Sie sehr schnell eine hohe Durchschlagskraft erreichen. Das beste Beispiel dafür ist ja die bekannte Petition von Herrn Stengle gegen den Bildungsplan Baden-Württemberg gewesen, die in kürzester Zeit 120, 130 oder ich weiß gar nicht wie viele Unterschriften hatte. Wir haben bewusst gesagt, uns ist klar, wenn wir das so rausgeben, so allgemein, nicht gegen etwas Spezifisches, sondern für die Botschaft des Evangeliums, wird das mit dem Unterschreiben sehr zäh. Und das wollten wir eigentlich auch so. Wir wollen keinen Schnellschuss, wir wollen nicht die Entrüsteten, die sagen, jawohl, endlich mal einer, der mit der Faust auf den Tisch haut. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, dass das Bild deutlich wird. Der Rat der EKD hat mich jetzt in die neue Synode der EKD berufen. Und irgendjemand hat das auf Facebook gepostet und einer meiner Facebook-Freunde hatte nichts Besseres zu tun, als unter diesem Post meiner Berufung in die EKD-Synode drunter zu schreiben, klasse, jetzt tritt denen mal kräftig in den Hintern. Sollte humorvoll sein. Aber dahinter steckt trotzdem eine gewisse Arroganz. So nach dem Motto, na jetzt kommt einer von uns und der zeigt denen jetzt mal, wie es richtig ist. Ja? Mit der Haltung, sage ich ganz offen, bin ich fest überzeugt, kann Jesus uns nicht gebrauchen. Ja? Man kann nicht nur links vom Pferd fallen, man kann auch rechts vom Pferd fallen. Beides tut gleichermaßen weh. Vorne auch, ne? Und hinten auch. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Sie wissen, was ich sagen will. So, und aufgrund dessen haben wir diesen Text so formuliert und wir haben jetzt ganz bewusst 7 Sätze festgehalten, von denen man sagen kann, wir glauben, dass das Sätze sind, die sozusagen im Kern des Evangeliums stehen. Wir fangen ganz bewusst christologisch an. Mit Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Es ist ganz wichtig, dass wir so anfangen. Der zweite, und wir haben auch ganz bewusst immer erst pro formuliert und dann versucht zu sagen, gegen was sich das richtet. Also zum Beispiel beim ersten Abschnitt, wir stehen auf gegen alle Lehren, die die Versöhnung durch seinen Tod am Kreuz in Frage stellen und seine leibliche Auferstehung leugnen. Im zweiten Abschnitt gehen wir jetzt dann im Grunde genommen sozusagen nochmal trinitarisch vor, also Gott als Schöpfer kommt jetzt dran. Diese Welt ist von Gott geschaffen, jeder Mensch ist sein Ebenbild mit unverlierbarer Würde. Wir benennen ganz bewusst unterschiedliche Fälle von angegriffenem Leben, das wir besonders schützen wollen. Und explizieren auch bewusst, da wo wir momentan Notlagen sehen, wie wir widersprechen einer eigenmächtigen Verfügung über das Leben, die darin nicht mehr eine anvertraute Gabe Gottes sieht. Dann geht es nochmal um Jesus Christus, jetzt um die Soteriologie. Er vergibt uns unsere Schuld. Wir haben das verbunden ganz bewusst mit der Freiheit der Verkündigung des Evangeliums, weil das die Botschaft ist, die wir hinaustragen wollen in die ganze Welt. Auch in unsere Gesellschaft, gerade dahin. Und wir stehen auf gegen die Behauptung, Menschen bräuchten keine Erlösung. Im vierten Abschnitt wenden wir uns der Hermeneutik zu. Die Bibel als Wort Gottes, ist Wort Gottes. Wir haben ganz bewusst davon gesprochen, dass wir für das Vertrauen in die Heilige Schrift stehen. Gottes Wort und menschliche Worte sind in ihr untrennbar verbunden. Ganz wichtig, dass wir aus der Bibel keinen Koran machen. Sie hat eine wirklich von Gott gewollte, tausendjährige Entstehungsgeschichte mit Menschen und Gott. Sie ist nicht vom Himmel gefallen. Ganz wichtig, dass wir das nicht gegeneinander ausspielen. Aber deshalb vertrauen wir ihr doch als Wort Gottes. Und gerade darin vertrauen wir als Wort Gottes. Und deshalb die Kritik, wo die Bibel als Autorität für die Lehre und das Leben der Christen in Frage gestellt wird, mit diesem Satz, der sehr oft aufgegriffen wurde, die Bibel ist immer aktueller als der jeweilige Zeitgeist. Die fünfte These äußert sich zur Polarität von Mann und Frau als Schöpfungsgabe Gottes, stellt sich zur Ehe als grundlegendes Merkmal der Gesellschaft und benennt als einziges Gegen, nur wir stehen auf gegen ihre Entwertung. Da hätte man noch ganz anderes formulieren können, das haben wir ganz bewusst nicht gemacht. Das sechste benennt die Religionsfreiheit und die Glaubensfreiheit, ist uns ganz wichtig, gerade im Kontext unserer heutigen Zeit. Und das siebte spielt, benennt den eschatologischen Rahmen mit der Wiederkunft Jesu und der Erwartung, dass unser Leben in ihm eine große Zukunft hat. Man hätte noch ganz andere Thesen formulieren können. Wenn Sie sich die 12 Initiatoren nebendran anschauen, dann kommen mindestens 3 von ihnen oder haben große Bezüge zur charismatischen Bewegung. Henning Dobers ist der Vorsitzende der geistlichen Gemeindeerneuerung. Wenn man diese 7 Thesen und den Text überhaupt liest, ist ganz wenig vom Geist Gottes die Rede. Das ist so ein Punkt, wo wir uns immer wieder Gedanken drüber gemacht haben. Wir haben dann auch in diesem Zwölferkreis ganz bewusst aufeinander gehört und haben es wirklich so formuliert, nicht gegen die 3, sondern die einzige Stelle, wo der Geist Gottes vorkommt, ist in der trinitarischen Formel in der Einleitung. Wir leben von der Barmherzigkeit des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mir ist das im Nachhinein ein bisschen zu wenig, Heiliger Geist. Aber ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, diesen Text unter 12 Leuten zu verabschieden, war ein Haufen Arbeit. Und als es dann soweit war und wir merkten, Mensch, wir haben den Heiligen Geist ja gar nicht drin, haben wir es dann dabei belassen, wie es jetzt hier ist. Aber das wäre eine Sache, die ich zum Beispiel nochmal ändern würde. Ist ja, kann ich ja sagen, es ist ja kein Bekenntnistext, es ist kein heiliger Text, es ist einfach ein Impulspapier von 12 Menschen, die eine bestimmte Verantwortung in der heutigen Zeit tragen und die sagen, wir stellen uns hinter diese Grundthesen. Ein anderes Thema, das oft genannt worden ist, ist das Thema Israel. Hätten wir noch deutlicher oder klarer etwas zu Israel sagen sollen, nehmen Sie Ihren Kollegen auch was mit. Und auch das ist uns erst später aufgefallen. Wir glauben, dass es eigentlich drin enthalten ist, aber wir hätten es expliziter sagen können. Ich habe auch einige Zeit lang eine erbitterte Auseinandersetzung mit einer Liga für den Nichtraucherschutz geführt, die unbedingt haben wollte, dass das Nichtrauchen auch noch drin steht. Ich habe da so ähnlich reagiert wie Sie. Ich habe das nicht ganz ernst genommen und habe gemeint, ob wir dann auch jetzt was noch gegen die Diabetiker und gegen das Tortenessen machen sollen. Als Ergebnis davon bin ich dann von der deutschen Nichtraucherliga etwa ein halbes Jahr lang mit Briefen und mit Aufklebern und mit Anrufen malträtiert worden. Also die waren wirklich gut organisiert. Aber wir würden jetzt den Nichtraucherschutz nicht unbedingt hier reinschreiben wollen. Also es hätte für uns eine etwas andere Qualität als diese 7 Grundsätze. So, das haben wir öffentlich gemacht. Dazu stehen wir. Und wir möchten gerne erleben, dass in unseren Kirchen, evangelisch wie katholisch wie Freikirchen, diese 7 Sätze ihre grundlegende Bedeutung behalten und dass sie jeweils auch an den Konkretionen ihrer Zeit auch konkretisiert werden. Wir haben im April eine Webseite öffentlich gestellt, auf der man diesem Anliegen beitreten kann. Bevor wir es öffentlich gemacht haben, haben wir nochmal in unserem jeweiligen Umfeld, also jeder von uns hat ja so ein gewisses Umfeld, ne? Also Ralf Albrecht, Christusbewegung Württemberg, Johannes Berthold, Sächsischer Gemeinschaftsverband und Sächsische Bekenntnisinitiative, bei mir Gnadau und Allianz, Henning Dobers, geistliche Gemeindeerneuerung, Steffen Kern, Altpietisten Württemberg, Gudrun Lindner, Sächsische Landeskirche, Gerhard Prost, CVJM und Gemeinsam für Europa, Carsten Rensing, auch wieder Sächsische Landeskirche und Lutherische Landeskirchen, Thomas Römer, CVJM, Gemeinsam für Europa, Hartmut Steeb, Allianz, Hans-Jochen Viehweger, Bayerische Landeskirche und Roland Werner, damals noch CVM-Generalsekretär, inzwischen ja nicht mehr. Aber wir haben bewusst in unserem Netzwerk Leute gefragt, seid ihr bereit, würdet ihr euch dazustellen? So haben sich dann eine ganze Reihe von Erstunterzeichnern gefunden, die dann auch auf dieser Website mit abgedruckt wurden, die nicht den Text mitformuliert haben, die einfach nur eingeladen wurden, ihn vor Bekanntgabe schon mal zu unterschreiben, damit er Rückhalt hat in den eigenen Reihen. Und dann haben wir das Ganze losgeschickt und waren gespannt auf die Reaktion. Wir haben auf diesem Faltblatt, das dann im Laufe der Zeit entstanden ist, auch noch so verschiedene Fragen aufgenommen. Wenn Sie das einmal rumklappen, steht da oben, wir stehen auf und machen uns auf den Weg, Gottes Liebe in Wort und Tat weiterzusagen. Da haben Sie es nochmal am deutlichsten ausgedrückt, was ist das Ziel? Wir wünschen uns eine geistliche Erneuerung in unseren Kirchen, einen neuen missionarischen Aufbruch, ein Aufwachen vieler Christen, das kann nur Gott selbst schenken. Gerade darum rufen wir zur Mitte unseres Glaubens und laden ein, Teil einer großen Bewegung zu werden. Im zweiten Abschnitt sagen wir, wie viele Unterstützer sollen gewonnen werden. Wir wünschen uns viele Unterstützer, aber es geht uns nicht um große Zahlen, sondern um das Zentrum unseres Glaubens. Der Weg der Erneuerung beginnt bei uns selbst. Deshalb gehört zurzeit zum Aufstehen ein ernsthaftes Schuldbekenntnis. Der Kreis von 12 Repräsentanten verschiedener evangelischer Bewegungen ist ein Signal. Es ist Zeit, gemeinsam aufzustehen und mit einer Stimme zu sprechen. Wir wollen bis 2017 diese Aktion weiterführen. Warum gerade jetzt, ist eine der Fragen. Es gibt keinen wirklichen Grund, als dass wir bewusst nach einer Zeit gesucht haben, bei der gerade keine Sau durchs Dorf gejagt wurde. Ja, also es war ganz schwer, mal eine Zeit zu finden, wo nicht die Entrüsteten es sofort auf ihre eigenen Fahnen schreiben. Wir wollten keine entrüstete Bewegung, sondern wir wollten eine Bewegung, die geistliche Erneuerungskraft sammelt. Das geschieht nicht, wenn man in einem Stadium der inneren Erregung ist. Sie kennen das ja vielleicht, wenn man direkt nach einem schlimmen Mord in Deutschland fragen würde, wer für die Einführung der Todesstrafe ist, die Zahl viel, viel höher als normalerweise. Ja? Menschen reagieren emotional anders als sachlich und wir wollten eben keine emotionale Stimmung. Wer soll sich beteiligen? Und da sagen wir dann, es geht uns um die Kirche, aber vor allem ist es keine konfessionelle Geschichte. Also auch wenn wir aus dem Kern der evangelischen Kirche kommen, machen wir es am Hinten ganz weit und sagen, wir laden auch ein, Einzelpersonen, Werke und Gemeinden. Bei den Erstunterzeichnern sind viele Vertreter auch der Freikirchen dabei, auch der FEGs, auch der Baptisten. Aber wir wollten bewusst diese Trennung zwischen diesem inneren Bereich und dem etwas weiteren Bereich der Erstunterzeichner haben. Inzwischen ist ein Jahr vergangen. Wir haben kurz danach noch dieses Buch herausgebracht. Zeit zum Aufstehen, ein Impuls für die Zukunft der Kirche. Dort ist nochmal jeder einzelne Artikel ausgelegt, erklärt, exemplifiziert. SCM hat das mit uns zusammen gemacht zum Preis von 4,95 Euro. Da kann man wirklich nicht meckern. Also wer mit dem Buch auch mal in seiner Gemeinde arbeiten will, der kann das wirklich tun. Ich denke, dass es wirklich hilfreich ist. Wir kriegen auch sehr gute Resonanz dazu. Die Auflage verkauft sich auch überraschend gut. Ist aber noch vorrätig. Und wir haben dann eben sehr schnell diesen Flyer rausgebracht, weil wir gemerkt haben, nur im Internet, das funktioniert nicht. Ja? Nach wie vor ist es so, dass die meisten Menschen nicht im Internet unterschreiben, auch weil sie eine gewisse Hemmschwelle haben. Was passiert da mit meiner Unterschrift? Deshalb findet man bei diesem Flyer so ein Blatt Papier, also so ein Abschnitt, den man unterschreiben kann. Dort steht auch drauf, auf der Rückseite, wo man das hinsenden kann. Die Christusbewegung macht für uns das Sekretariat für diese Aktion. Wir haben ja keine Manpower dafür. Wir machen das ja ehrenamtlich. Man kann sowohl sich öffentlich dazu stellen, man kann auch einfach nur bitten, dass man weiter informiert wird. Dann brauchen wir eben auch eine E-Mail-Adresse, weil wir das alles per E-Mail machen. Man kann dieses Pfandblatt in unbegrenzter Anzahl auch bestellen. Man kann auch gerne 10.000 oder 20.000 davon haben, wenn man es haben möchte. Solange sie dann nicht einfach rumstehen, sondern wirklich verteilt werden, wollen wir das gerne machen. Ja, das Ganze läuft jetzt ein Jahr. Die Erfahrungen sind zwischen dankbarer Wahrnehmung dessen, was passiert, und auch Enttäuschung darüber, dass nicht mehr passiert. Also da bin ich ganz offen mit Ihnen. Wir haben in den evangelischen Landeskirchen ist das Ganze sehr kritisch aufgenommen worden. Wenn Sie genau auf die Zahl der Erstunterzeichner schauen, hat ein evangelischer Bischof ein aktiver evangelischer Bischof mit unterschrieben, Bischof Abreit aus Pommern. Es hat einen Bischof unterschrieben, der schon lange im Ruhestand ist, Ulrich Wilkens. In der evangelischen Kirche ist das Papier eher kritisch gesehen worden. Teilweise wurden Vertreter, die das unterzeichnet haben, gefragt, ob Aufstehen was mit Aufstand zu tun hätte. Es wurde darum gebeten, sich davon zu distanzieren, was wir bei der Pluralität unserer Volkskirche doch für sehr merkwürdig gehalten haben, dass genau an der Stelle die Pluralität aufhört, aber das ist öfter so. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gemerkt, dass viele versucht haben, diese Aktion zu instrumentalisieren, also für ihren eigenen Kampf. Zum Beispiel, ich nenne jetzt nur mal ein paar Beispiele, wenn ich Sie jetzt gerade an einem runden Punkt treffe, ist nicht meine Absicht. Zum Beispiel für den Kreationismus, also für die 7-Tage-Schöpfung oder eben für das Thema Homosexualität oder für das Thema Abtreibung. Nochmal, diese Fragen sind den Initiatoren und mir allesamt sehr wichtig, aber sie sind nicht die ausschlaggebenden Fragen für dieses Papier. Deshalb wollen wir nicht, dass es auch nur darauf bezogen und dafür verwendet wird. Dann verliert es seine Kraft. Umgekehrt ist erstaunlich, dass wir immer wieder als Initiatoren oder auch in Stuttgart bei der Christusbewegung Briefe bekommen von Gemeinden, die jetzt das Buch in ihren Hauskreisen durcharbeiten, von Gemeinden, die zu jeder der 7 Thesen eine Predigtreihe machen, wo wir doch Mut fassen und sagen, okay, mal schauen, ob Gott es noch gebraucht. Wir haben keine weiteren Pläne, als dass so wie jetzt hier wir an verschiedenen Orten in Deutschland darüber informieren, dass wir dazu einladen, wenn man dieses Anliegen teilt, das Anliegen der Erneuerung und auch bereit ist, sich persönlich dafür einzusetzen, durch die eigene Umkehr, durch das Gebet, das auch zu unterschreiben, das öffentlich zu machen. Und dann wollen wir einfach schauen, was passiert. 2017 ist für uns so ein Datum wie für viele, wo wir sagen, da wollen wir mal schauen, 500 Jahre nach der Reformation, wo stehen wir? Manchmal werden wir gefragt, was habt ihr denn noch alles vor? Wir sagen, das wissen wir gar nicht, weil wir wollen wirklich hörend unterwegs sein. Also wir haben keine Strategie, wir haben keinen Plan, der viel weiter reicht über das, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe. Vielleicht müsste man das haben, aber wir haben es ganz bewusst nicht, weil wir sagen, dieses Zeit zum Aufstehen verbindet etwas, was wir gemacht haben, mit der Hoffnung auf etwas, was nur Gott tun kann. Und das kann man nicht durchinstrumentalisieren, sondern da muss es irgendwo auch Raum bleiben. Wenn wir merken, dass das Ganze eine Aktion war unter vielen, die irgendwann in sich zusammenbricht, dann war es nicht der richtige Kairos. Dann war das so. Trotzdem sind wir 12, wir haben uns jetzt gerade vor kurzem wieder getroffen und verständigt, nach wie vor dankbar, dass wir es angefangen haben. Auch unter uns ist was gewachsen, ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man sich die Breite dieses Kreises anschaut. Und wir wollen weiter hörend bleiben für das, was Gott vielleicht mit dieser Aktion tun kann. Aktuell sind wir bei, ich glaube, 18.000 noch ein paar Unterzeichner auf der Seite. Das ist nicht nichts. Wir sind für jeden Einzelnen, der das unterschrieben hat, weil er wirklich für die geistliche Erneuerung sich einsetzen will, sehr dankbar. Aber wir wissen, dass damit es eine nennenswerte Bewegung in unserem Land auslösen kann, es auch noch gerne ein paar mehr werden dürfen und mehr werden müssen unter einem Volk von 80 Millionen. So viel von mir als Information. Jetzt bin ich dankbar, wenn Sie Fragen haben. Dinge, die Ihnen wichtig sind, die Ihnen aufgefallen sind. Das war jetzt quasi der erste Teil. Jetzt sind Sie dran. Also jetzt will ich ganz, ganz viel zuhören und dabei auch ganz viel lernen. Also ich glaube, eine Stunde haben wir zusammen, gell? Halbe ist rum, halbe haben wir noch. Sie sind dran.
Also zur Internetunterschrift. Das ist ja gar nicht so, dass man da seine richtige Unterschrift gibt. Da gibt man ein Code ein. Das hat mit der eigenen Unterschrift gar nichts zu tun. Nur der Name von einem steht dran.
Genau.
Und der aber steht im Telefonbuch auch.
Ja, aber natürlich ist es schon so gemacht, dass wir jede einzelne Unterschrift, deshalb dauert es auch so lange, bis jetzt versuchen zu überprüfen, also sind die Adressen realistisch, stimmen die wirklich. Das machen wir schon, das macht das Büro in Stuttgart. Und der Code verhindert ja nur, dass sozusagen automatische Unterschriften rein eingegeben werden können. Das ist alles. Das ist eine rein technische Maßnahme.
Ja, ist aber nichts Schlimmes.
Nee. Ich habe keine Angst. Tut nicht weh.
Nein. Genau.
Erklären Sie sich, dass die Kirchen oder die kirchlichen Vertreter, die Bischöfe, hier so negativ eingestellt sind oder ab- oder weißig verhalten?
Ich stelle Ihnen mal eine Gegenfrage, was ja sehr unfair ist. Und dann beantworte ich Ihre Frage. Ich hätte es interessant gefunden, wenn Sie mich gefragt hätten, wie erklären Sie es sich eigentlich, dass die 1,2, 1,3 Millionen Menschen, von denen wir sagen, dass sie zum Bereich der Evangelischen Allianz gehören, noch nicht unterschrieben haben? Das finde ich eine spannende Frage. Ja, gut. Also wir sagen ja meistens so, wir haben so einen Kreis in Deutschland von 1,2, 1,3 Millionen Menschen, die wir glauben zu erreichen oder die hinter uns stehen. Und das ist schon das, was mich überrascht hat. Also 18.000, das ist gerade mal auch ein bisschen was über 1%. Und einige kommen nicht mal daher. Das heißt, das halte ich für das eigentlich Spannende für mich, worüber ich gerne nachdenken würde. So, das war meine Gegenfrage, da können wir vielleicht mal gleich drüber reden. Jetzt meine Antwort auf Ihre Frage. Selbstverständlich ist nicht zu leugnen, dass einige der Thesen, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, sich deutlich gegen Entwicklungen in den Kirchen richten. Und wer angebellt wird, bellt zurück. Oder wer versucht wird zu beißen, beißt zurück. Das ist eine ganz normale Reaktion, die ich auch nicht übel nehme. Das ist, also es hätte mich sogar eher gesagt, es hätte mich überrascht, wenn an der Stelle kein Widerspruch gekommen wäre. Man muss sogar so sagen, es gab auch Stimmen in der Kirche, das sage ich mal so ganz offen, wo jemand mir sagte, wir würden Ihnen sehr gerne einen großen Erfolg wünschen. Denn dann hätten wir endlich einen Ansprechpartner, der sozusagen dieses ganze Lager bündelt. Aber dieselbe Person hat mir dann nach einem halben Jahr gesagt, naja, das mit dem Ansprechpartner wird wohl nichts. Ja, und meinte dann, dann muss ich weiter mit Ihnen als Landesvorsitzender reden, aber nicht als Leiter von Seid zum Aufstehen. Also sprich, es ist gar nicht so, dass, also wir sagen ja oft in unseren Äußerungen, viele denken genauso, viele sehen das ebenso, viele stehen hinter uns, wir haben viele Briefe erhalten. Viel ist in einem Volk von 80 Millionen sehr relativ. Ja? Man muss sich immer fragen, auf was man schaut, nimmt man die 80 Millionen oder sagt man die evangelischen Christen oder welche Größe will man haben, aber viel ist in unserem Mund oft ein Füllwort für einen höheren Grad der Zustimmung in unseren eigenen Dunstkreis und nicht mehr. Ja? Und das bedeutet leider, was gesamtgesellschaftliche Entwicklung angeht, noch überhaupt nichts. Also wir haben zum Beispiel intensiv die Frage gestellt, warum haben nicht die 1,2 Millionen gleich unterschrieben? Die eine Antwort, es gibt drei verschiedene Antwortversuche, die allesamt wahrscheinlich alle gelten. Die eine Antwort ist wirklich die, dass wenn man sich das Altersprofil der Menschen anschaut, die zu diesem Dunstkreis Allianz gehören, dann muss man ehrlicherweise sagen, dass das wahrscheinlich noch etwas älter ist als der Bevölkerungsdurchschnitt und die Affinität zu Unterschriften im Internet damit entsprechend gering sind und bis das Ding runtergeladen und ausgedruckt und ausgelegt ist, dauert. Die zweite Antwortversuch, sehr viele haben sehr wohl gespürt, was das eigentliche Anliegen dieser Aktion ist, nämlich diese geistliche Erneuerung, die bei uns selbst anfängt, und nicht überall wird dieser Ansatz geteilt. Es gibt ganz eine nicht zu unterschätzende Zahl in unserem eigenen Lager, die sich vor allem eine Bewegung gewünscht hätte, die jetzt mal mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, was alles falsch läuft und wie es richtig sein muss. Und die haben wir damit auch nicht unbedingt gewonnen. Und der dritte Grund, der sicherlich auch eine Rolle spielt, ist, dass es eine gewisse Müdigkeit gibt, bei einer Aktion mitzumachen, bei der man nicht genau weiß, was am Ende damit passiert. Also diese Unklarheit ist der eigentliche Schwachpunkt dieser Aktion. Das sehe ich auch selber so. Ich habe am Anfang ganz viele Briefe bekommen, da stand drin, und 2017 am Reformationstag werden dann die ganzen Unterschriften bei der EKD abgeliefert. Da habe ich gesagt, nee, werden sie nicht. Weil die Ziel, die Ausrichtung der Aktion ist doch nicht die EKD, sind wir doch alle. Da muss ich sie auch bei Ansgar Hörsting von den FEGs abliefern und ich muss sie bei Christoph Stieber von den Baptisten abliefern, bei meiner eigenen Tür in Gnadau, also in Kassel. Ich muss sie genauso abliefern bei den Methodisten, bei Bischofin Wenner und bei, wie heißt der neue, Marx, bei den Katholiken. Und um das verhindert auch den Einsatz, weil wenn es klar gegen was wäre und klar wäre, mit den Unterschriften passiert an dem und dem Tag das, hätte es eine höhere Mobilisierungsquote. Und diese Mobilisierungsquote erreichen wir mit so einem, wir laden Sie ein, bei der Erneuerung mitzumachen und wenn Sie dazu stehen, unterschreiben Sie, machen Sie das quasi fest, damit erreichen wir nicht so viel. Das sind die drei Gründe, die uns eingefallen sind. Aber die Frage finde ich nach wie vor spannend.
Also ich bin im Leitungsteam einer Gemeinde und ich glaube, ganz viele Christen, die spüren schon so eine Tendenz, eine zunehmende Tendenz, der Wind wird rauer für uns. Mhm. Und zwar, glaube ich, nicht nur aus der Kirchenseite, auch daher, sondern auch von der Politikseite. Das kann man auch an Urteilen ablesen, bis hinauf zum höchsten Bundesgericht, Bundesverfassungsgericht. Und ich glaube aber andererseits, dass es noch nicht schlimm genug ist. Dass noch viele Christen denken, oh, es wird irgendwie unangenehmer und mal schauen, wie die nach uns das verkraften können, wie die noch Gemeinde bauen können und Mission treiben können, ohne dass sie verfolgt werden. Ich glaube, es ist noch nicht so schlimm, dass wir Christen so eng zusammenrutschen, und zwar aus allen Ecken, diese 1,3 Millionen zusammenrutschen, dass wir jetzt schon bereit sind und sagen, wir müssen zusammenhalten. Vielleicht ist das in Ländern wie im Sudan, in Kenia, in christlichen Ländern, die brutalen Widerstand von den islamistischen Kräften bekommen oder auch aus, die Islamisten sind vielleicht die schlimmsten, aber es gibt ja auch politisch orientierte Gegenkräfte, dass da die Christen eher schon so weit sind, dass sie sagen, egal woher er kommt, wenn der dieses Bekenntnis, das was die Evangelische Allianz zum Beispiel bietet, wenn die das unterschreiben können, dann können die zu uns und wir miteinander, wir sprechen mit einer Stimme. Das ist in Deutschland noch nicht. Leider.
Ja, wobei, also...
Ja, ich auch nicht am Anfang.
Ich bin einerseits nah bei Ihnen, weil ich schon auch denke, so richtig mobilisiert sind wir nicht. Und zwar grundsätzlich für unseren Glauben. Ich nehme es jetzt mal von der Aktion weg. Zugleich, was mir da immer dran etwas schwerfällt, ist die Vorstellung, dass sozusagen Leid, Verfolgung diese Elemente stärken müssen. Also Leid und Verfolgung, das sind wir uns ja sofort einig, ist nichts, was wir uns unbedingt wünschen müssen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Wenn man sich die Geschichte der Kirchenverfolgungszeiten anschaut, hat es sehr oft auch bedeutet, dass sie erstmal nur mal ganz extrem kleiner geworden ist. 10% nochmal, also auf 10% runter, weil ganz vieles dann auch wegfällt, was eben doch nicht echt war. Ne? Und ich finde, was die Verfolgung unserer Gesellschaft angeht, muss man noch ein kleines bisschen unterscheiden. Wir empfinden es manchmal schon als Verfolgung, wenn der Vorzug, den das Christliche in der Gesellschaft hatte, heute nicht mehr gegeben ist. Das ist aber noch keine Verfolgung. Aber das fällt uns schwer. Also heute war wieder in der FAZ ein Artikel über, ich weiß es gar nicht, wo ich es gelesen habe, über Disco-Besuch am Karfreitag. Natürlich kann man einer säkularisierten Gesellschaft den Menschen nicht mehr erklären, warum das nicht sein soll. Die naheliegende Antwort, dass ihr nicht frei hättet, wenn es das Christliche nicht gäbe, reicht den Menschen nicht aus, um zu sagen, an dem Tag muss ich jetzt sozusagen Trübsal blasen. Alles, was Spaß macht, hat zu. Ja? Also das ist so ein kleines Beispiel. Oder wenn es um die Frage geht, ob das Christliche bevorzugt wird, nur mal ein kleines Beispiel. Es ist ja bis heute so, dass an jedem zweiten Sonntag im Monat ein evangelischer oder katholischer, jedenfalls ein christlicher Gottesdienst im Fernsehen übertragen wird. Im ZDF. Und den schauen sehr viele Menschen. Den finanziert das ZDF, nicht die Kirche. Aus den Rundfunkgebühren aller Deutschen. Und es sind einige Gerichtsverfahren anhängig, die sagen, ich habe überhaupt keine Lust, einen christlichen Gottesdienst zu finanzieren. Warum muss ich das mit meinen Gebühren machen? Also solche immer noch vorhandenen Privilegierungen des Christentums, die gehen langsam flöten. Und dann daneben haben wir die Beobachtung, dass Einstehen für bestimmte christliche Erkenntnisse eben auch nicht dem gesellschaftlichen Mainstream entspricht und deshalb zumindest zur Ächtung teilweise auch zu weiteren Repressalien führen könnte. Also Beispiel, um es mal deutlich zu machen, ob die Offensive junger Christen, die sich ja unter anderem um die Begleitung der homosexuellen Menschen kümmert, die von sich aus den Wunsch nach Klärung ihrer sexuellen Identität äußern. Ich habe mich jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt. Ich habe mich jetzt schon politisch korrekt gerade versucht auszudrücken. Wie lange die noch als gemeinnützig anerkannt werden? Ist die spannende Frage. Denn irgendwann könnte das Antidiskriminierungsgesetz dazu führen, dass Gemeinnützigkeit flöten geht. Also solche Dinge sehe ich auch, würde aber nochmal unterscheiden zwischen Punkten, wo es um den christlichen Glauben geht und Punkten, wo wir nur die Privilegien nicht mehr haben, die wir früher mal hatten. Ich hoffe, dass Sie nicht recht behalten. Ich hoffe, dass es ein Beispiel gibt für den geistlichen Aufbruch der Christenheit, auch ohne, dass es durch äußerlichen Druck ausgelöst wird. Aber ich sehe mit Ihnen, dass das nicht danach aussieht. Leider.
Ich habe in unserer Gemeinde eine Zeit lang im Gebetskreis Stadt und Land gemacht und habe gezielt im Deutschen Bundestag, im Bayerischen Landtag und auch, weil ich Zeit gehabt habe, im Europaparlament die Tagespunkte durchcheckt und was so auf dem Programm standen ist mit reingenommen und habe festgestellt, dass die Leute eigentlich völlig überfordert gewesen sind mit dem großen, weiten Blick. Und es ging dann wirklich um so Themen, wo dann gebetet worden ist, ob jetzt Freitag getanzt werden darf oder nicht, einfach weil die Überforderung da gewesen ist. Wenn mit dem ganzen Gender-Mainstream und dass Feministen im Europaparlament das römische Statut unterwandern und männliche Richter entmannen wollen und ihnen beibringen, die waren einfach schlichtweg mit dem Ganzen überfordert.
Das glaube ich.
Ja. Nur, was wäre die Konsequenz aus dem, was Sie gesagt haben?
Dass man doch mehr auf den Heiligen Geist, auf das hört, was er ins Herz legt. Und dass man wirklich reduziert, wozu ist man in der Lage, auch als Gemeinde. Was sind die Aufgaben für die Gemeinde in der eigentlichen Stadt? Und dann da gucken, den Blick drauf richten.
Ich würde auch geistliche Erneuerung nicht so verstanden wissen. Also, ich meine jetzt nicht Sie. Also fühlen Sie sich jetzt bitte nur indirekt angesprochen. Warum ist die Tendenz immer so groß, dass wir dann, wenn wir das Thema geistliche Erneuerung betrachten, fast reflexartig auf die Schwachpunkte der anderen schauen? Also jetzt gesellschaftliche Entwicklungen, die schwierig sind, oder die EKD, die schwierig ist. Meine feste Überzeugung ist wirklich, und ich kenne jetzt meinen eigenen Laden, Gemeinschaftsbewegung und auch die anderen Läden im evangelikalen Bereich in den letzten 6 Jahren ein bisschen besser. Mein eigener Eindruck ist, wir sind selbst meilenweit davon entfernt, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Jetzt mal pauschal gesagt. Es gibt ganz tolle, lebendige, ausstrahlende Gemeinden und es gibt auch Gemeinden, die man auf den ersten Blick nicht als solche empfindet, die es aber sind. Man darf sich da gar nicht täuschen lassen von einem ersten Eindruck. Aber es gibt doch auch viel Burgmentalität, viel Selbstzufriedenheit über das eigene Heil, viel geistliche Selbstbefriedigung, anstatt Bereitschaft, sich wirklich für das Evangelium und für Jesus Christus in der Welt zum Deppen zu machen, ja. Also von daher würde ich ganz offen sagen, mir missfällt diese Tendenz, dass wir im Zusammenhang mit geistlicher Erneuerung auf die anderen schauen. Also Sie kennen das ja, Sie sitzen in einer Predigt drin und Sie denken die ganze Zeit, ach, wenn heute nur meine Tochter da wäre. Es ist wie für Sie gesagt, die ganze Zeit. Ja? Nee, ich muss für mich hören. Und ich kann auch nur für mich hören. Und was hören wir? Das ist meine brennende Frage. Was hören wir im Blick auf die Situation unserer eigenen Gemeinden? Sind wir nah dran am Puls unseres Gemeinwesens? Es geht gar nicht darum, Gender Mainstreaming und Europapolitik in irgendeinem Gebetskreis zu bewältigen. Aber sind wir nah dran am Puls unseres Gemeinwesens? Wissen wir, was die Menschen bewegt? Sind wir so offen, dass wir sie wirklich ansprechen? Können wir unseren Glauben so artikulieren, dass Menschen im 21. Jahrhundert was damit anfangen können? All diese Fragen finde ich immens spannend. Und da sehe ich unglaublich viel Nachholbedarf und viel, ganz viel Selbstzufriedenheit. Und das Spannende ist ja für mich, und jetzt wird es richtig fies, da bin ich aber ruhig, Ich halte es ja sogar für diabolisch. Also ich glaube, wieder ein Beispiel von meinen Kindern, da kann man unheimlich viel lernen. Wenn meine Tochter mit, oder nehme ich mal meinen Sohn jetzt ausnahmsweise, wenn mein Sohn mit irgendwas gespielt hat, was ich nicht wollte, Variante 1 war, ich nehme es ihm weg. Krisengeschrei. Variante 2, ich habe ihm was anderes gezeigt, habe ihn total kirre da drauf gemacht. Und wenn er das dann gab, habe ich das andere einfach gehabt, keine Rolle mehr gespielt. Und manchmal frage ich mich, ob auch bei uns in der Christenheit in Deutschland nicht was Diabolisches passiert, dass wir auf bestimmte Punkte gucken und so machen, als würden sich die geistlichen Fragen unserer Zeit daran entscheiden und auf andere Punkte schauen wir überhaupt nicht. Also will mal ein Beispiel sagen. Sie haben das eben eigentlich angesprochen. Jesus betet in Johannes 17, dass an der Einheit der Gemeinde Jesu die Welt erkennen wird, dass er der von Gott Gesandte ist. Und wir haben 27.000 evangelische Denominationen auf dieser Welt. Die stehen jetzt nicht unbedingt alle gegeneinander, aber oft genug mindestens nebeneinander her. Und ich frage mich wirklich, wie können wir uns eigentlich bibeltreu nennen und dabei immer wieder mitmachen? Dass man wegen jeder Fitzli-Putzli-Überzeugung seinen eigenen Laden aufmacht. Und wenn man denn ich habe ja nichts gegen den eigenen Laden. Das ist ja gut, weil in einer Gesellschaft, die so unterschiedlich ist von ihren Milieus, wir können gar nicht genug Gemeinden haben. Aber es müsste in jeder Gemeinde vom Tag der Gründung an eine tiefe Sehnsucht geben, dass wir miteinander und zusammenarbeiten. Und das sehe ich oft überhaupt nicht. Ich finde, das ist eines der größten Anliegen der Heiligen Schrift und es kommt bei uns als Thema nur marginal vor. Ich kann keinen Vortrag halten, egal zu was, ohne dass ich nicht danach mindestens einmal gefragt werde, wie ich zur Homosexualitätsfrage gerade aktuell stehe. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemals jemand das gefragt hätte. Und ich könnte Ihnen noch ein paar andere Beispiele nennen. Von Grundthemen des Glaubens, von denen ich glaube, sie sind so offensichtlich, sie liegen so auf der Hand, sie sind so da und wir leben sie nicht. Aber wir arbeiten uns an ein paar anderen Themen ab, die ich wichtig finde, wohlgemerkt. Aber mir kommt das diabolisch vor. Der Teufel zeigt uns das und an den Stellen, wo wir geistliche Kraft gewinnen könnten, wie über Einheit, wie über Vergebung, wie über einen ehrlichen Umgang mit unserem Reichtum, ich halte es für die größte Irrlehre, dass man glaubt, sagen zu können, wenn ich Gott meinen Zehnten gegeben habe, ist alles in Ordnung. Wo steht das? Ja? Gott gehört alles. Und wir leben heute so, ich sage manchmal auch selbstgerechten Gemeinden nach dem Motto, na gut, die zahlen ja nur Kirchensteuer. Kirchensteuer sind 9% von der Einkommensteuer, das ist ja nichts. Wir zahlen den Zehnten. Ja, was mit den 90%? Wir leben in einem reichen Land. Wir sind eine reiche Kirche, also reiche Christenheit. Ich würde sagen, alles, was mir gehört, gehört Gott. Und was will Gott, was ich damit tun soll? Also das sind so Grundfragen, wo ich denke, ich kenne kaum ich kann ja kaum zwei Seiten in der Bibel aufschlagen, ohne dass es nicht um das Thema Gerechtigkeit und Reichtum geht. Das spielt in der evangelikalen Bewegung eine unterbelichtete Rolle. Gäbe es nicht den Micha-Arbeitskreis und ein paar andere, würden wir über so Fragen überhaupt nicht sprechen. Also von daher, verstehen Sie, das sind so Punkte, wo ich denke, sind wir abgelenkt? Sehen wir eigentlich das, was bei uns schiefläuft, wo wir bei uns dran arbeiten könnten? Ich bin kaum ein Wochenende in irgendeiner Gemeinde, in der man nicht relativ schnell merkt, wer mit wem teilweise schon seit 20 Jahren im Clinch liegt. Warum lassen Gemeinden das zu? Warum darf das sein? Wie können wir die Kraft des Evangeliums unter uns so verleugnen und dann mit dem Finger auf andere Leute zeigen? Ich verstehe es nicht. Und es passiert Tag aus, Tag ein in jeder Gemeinde. Ich war 15 Jahre Gemeindepfarrer. Ich weiß, wie schwer das ist, an den Stellen zu arbeiten. Aber nur weil es schwer ist, muss es ja nicht falsch sein, sich darum zu kümmern.
Ich möchte mich interessieren, wie Sie das persönlich auslegen. Also es wird die eine Sache dann auch nicht zu machen, aber eigentlich ist es ja einfach dran, bei sich selber anzufangen. Wie nehmen Sie das?
Genau darüber haben wir ja eben gesprochen. Also genau darum geht es ja, dass wir bei uns selber anfangen.
Können Sie mir für mich ein Beispiel machen?
Also ich kann.
Den Aspekt schon, dass man bei sich selber anfangen muss und dass Sie das auch vertreten. Und das mal sehen, wie Sie.
Na, ich nenne Ihnen mal einfach, ich nenne Ihnen mal zwei oder drei Beispiele, okay? Ich muss jetzt ja nicht mein ganzes Leben vor Ihnen ausbreiten, aber ich will gerne konkret werden. Kann ich das so sagen, ohne dass Sie es falsch verstehen? Also zum Beispiel, in meiner Arbeit als Präses im Gnadauer Verband war ich vollkommen ausgefüllt. Ich bin nicht Vorsitzender der Allianz geworden, weil das irgendwie für mich noch jetzt ein zusätzlicher Karriereschritt gewesen wäre. Es ist für mich jeden Tag ein großes Opfer. Darf ich das so offen sagen? Es ist ein Haufen Arbeit, den ich ehrenamtlich mache, den ich nur aus diesem Grund mache. Das ist der einzige Grund, weil mein Herz dafür schlägt, dass wir als Christenmenschen wirklich miteinander unterwegs sind. Und weil ich mit meinem eigenen Leben zeigen möchte, das kostet mich auch was. Ja? Also das ist jetzt mal so eine Geschichte, wo ich sage, das kann jetzt jeder auf seine eigene Ebene übertragen. Bei mir ist es jetzt halt der Vorsitzende der Deutschen Allianz. Das kann genauso gut die Mitarbeiter der örtlichen Allianz oder ein gemeinsam für oder was auch immer sein. Und zwar nicht pro forma, sondern mit dem Herzen. Ja? Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel. Das Thema Vergebung ist mir wirklich erst in den letzten Jahren so wichtig geworden. Es gibt unter uns, und ich werde ja dann noch ein Seminar auch dazu machen morgen, deshalb will ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen, aber ich hab das für mich geistlich selbst als Durchbruch erlebt. Ganz persönlich für mich als Durchbruch erlebt, dass ich lange Zeit der Überzeugung war, ich bin ja bereit zu vergeben, aber der muss schon kommen. Das Mindeste, was ich erwarten kann. Nach dem, was er mir angetan hat. Und in mir hat es gearbeitet. Mich hat es kaputt gemacht. Ich werde es im Seminar noch ein bisschen konkreter sagen. Das war jetzt der Werbeblock. Ach Moment, ich halte das Seminar ja gar nicht hier. Ich halte es ja nächste Woche bei Spring. Dann kann ich es ja offen sagen. Ich weiß ja nicht, ob Sie da hinfahren. Ganz konkret kann ich einfach sagen, schauen Sie sich mal an, wenn Jesus uns das Vaterunser lehrt. Das ist der meistgesprochene Text in der Bibel. Der nächste Vers danach. Wenn ihr den Menschen ihre Sünden und Übertretungen nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Haben wir da je drüber nachgedacht, was das heißt? Wirklich drüber nachgedacht? Und dieser Vers hat mich im Herz getroffen. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich jetzt dem Menschen, bei dem wirklich, es gibt ja, also ich muss ja oft auch bei Konflikten versuchen zu helfen. Und dann merken sie, sie reden mit Bruder A und Bruder A sagt also, okay, Bruder Dina, ich weiß, wir sind Christen, wenn er kommt, verzeih ich ihm. Dann gehe ich mit der Botschaft zu Schwester B. Und sie sagt, Bruder Dina, wir sind Christen, wenn der Bruder A kommt, verzeih sofort.
Okay.
Und passiert tut gar nichts. Ja? Also im Bild gesprochen, ich glaube, Deutschland steht voll mit halb angebauten Brücken. Ja? Jeder baut seinen Brückenplan und sagt, willst du mal bitte über meine Brücke gehen? Und er sagt, nein, ich würde da nicht gehen, über meine. Da musst du rüber gehen. So, und irgendwann ist mir mal klar geworden, das macht mich kaputt. Der andere, bis heute hat er sich nicht bei mir um Vergebung gebeten. Es war wirklich tiefgehend. Es ist existenziell für mich, es hat mich jahrelang zermattert. Keine Kleinigkeit. Aber bis heute weiß ich nicht mal, ob der Mensch sich überhaupt darüber im Klaren ist, was er da gemacht hat. Aber es hat mich kaputt gemacht. Und ich finde, das ist eine fatale Verkürzung der Lehre Jesu, wenn wir der Überzeugung sind, wir müssen nur vergeben, wenn der andere um Vergebung bittet. Ich könnte jetzt so weitermachen, auch zu den anderen Themenfeldern, die ich angesprochen habe. Es muss immer konkret werden. Aber es darf auch konkret werden.
Ich hätte auch eine Frage.
Ja, dann mal raus mit.
Sie haben vorhin gesagt, dass das mit den Rundfunk, mit den Hören, die Predigten hören so durch. Und ich mache jetzt schon 23 Jahre Einheimseelsorge. Und ich finde, die Leute, die nicht raus sind, ist doch so ein Geschenk, was es ja früher nicht ging. Und wenn ich neidenke, sind halt viele Leute, die wohl schon 90 werden und das war früher auch nicht. Wenn man ins Sonntagsblatt reinschaut, die vor 5 Jahren, die sind alle drin gewesen, mit 87, da waren schon hoch und heute sind sie mit 98, 40 und 99. Ja, was will man noch mehr? Es soll immer noch mehr gesundheitlich gemacht werden und so und so. Aber mir ist es so wichtig, dass die, aber wenn du müsst doch dann die Kirche was dazu steuern, das habe ich ja gar noch nicht gehört. Jetzt wenn sie so, und das muss machen nur die Rundfunkanstalten. Also das kann ich ja gar nicht fassen und das ist doch so wertvoll. Ich bin bloß mit Alten zusammen, weil ich im Seniorenkreis habe und das ist auch so wichtig.
Also damit das richtig verstanden wird, es gibt für diese Sendung eine eigene Abteilung beim Kirchenamt der EKD, da gibt es Personal und alles, das ist alles in Ordnung, wird auch bezahlt. Aber die reine Produktion, also die Fernsehproduktion, die ganzen Kameras, die Leute, Manpower, zahlt alles das Fernsehen. Und das gilt übrigens auch fürs Wort zum Sonntag. Also das sind, ich wollte, das war ja vorhin das Thema der immer noch vorhandenen Privilegien des Christlichen in unserer Gesellschaft, wo momentan immer mehr Atheisten oder Humanisten oder was auch immer sagen, hey, so geht's ja nicht. Warum meine Gebühren dafür? Wenn ihr euch anschaut, wie viel Ärger und Gewalt und Wut das Christentum über diese Welt gebracht hat, ich will nicht dafür noch bezahlen. Na, da muss man sich eben mit dem auch auseinandersetzen.
Ja, und wissen Sie noch was? Vor 2 Jahren was war in Sonntagsplatz gestanden, in Nürnberg ist der Pfarrer, der die Kreuzigung Jesu, das Stern Jesu, ablehnt. Das glaubt ihr gar nicht und das schreiben die noch ins Sonntagsblatt rein. Sind wir zu den einen Leuten gekommen, da sagen sie, ja, liebe Zeit, wir haben unser Laptop jetzt geklappt. Und jetzt schreiben die sowas rein. Da habe ich angerufen. In Rundenburg, das war auch Rundenburg. Ja, die wollen, die sagen, wir werden das bringen. Das kann ich doch sagen zu dem Ehejenigen. Also sowas kann ich nicht mehr schreiben. Die alten Leute lesen ja die Blätter. Und dann, jetzt kommt man hin, jetzt bringt es das uns vor.
Ich finde es gut, wenn sie sich, wenn irgendwas anders läuft, als sie sich das wünschen, dass sie da klar aufstehen. Ja? Umgekehrt, merken Sie was, wir reden schon wieder über die anderen.
Ja, weil ich mir gesagt habe, da kannst du ja hier mit unserem Verrat drüber reden. Dann hat er gesagt, also schreiben Sie da mal hin. Ne? Ja, ich habe das angerufen.
Gut, okay, vielen Dank. Ich würde Sie gerne mal was fragen. Wer von Ihnen wusste, bevor er herkam, von dieser Aktion? Okay, ein Drittel etwa, nicht mal ein Viertel. Wer von Ihnen hat bisher unterzeichnet, wenn Sie das sagen wollen? Okay, super. Also von daher ist viel Potenzial im Raum, ja? Das ist jetzt keine Werbeveranstaltung für irgendeine bestimmte Lektüre oder was, aber ich will Ihnen wirklich diese Sache ans Herz legen. Also ich glaube, dass wir, nochmal, dass das auch nicht gegeneinander gestellt wird. Wenn in diesem Land etwas falsch läuft, sollten wir uns zu Wort melden. Was momentan in Württemberg passiert mit dem Bildungsplan, ist durchaus besorgniserregend, weil es ein vollkommen anderes Menschenbild vertritt. Trotzdem kann man dann denjenigen, die sich dagegen wehren, nicht ersparen, dass sie mal genau hinschauen und sich kundig machen. Die Sachen sind eben alle wirklich sehr kompliziert. Und wenn dann so eine Aktion draus wird, dann finde ich das unterstützenswert und gut. Aber das ist das eine, sich gegen etwas zu wehren. Das andere, was uns aber genauso wichtig ist und was vor dem stehen muss, ist, sich den Kern des Evangeliums klarzumachen, für diesen Kern selbst einstehen zu wollen und diesen Kern dann eben auch mit anderen zu teilen. Also ganz konkret lade ich Sie ein, wenn Sie irgendwie glauben, dass da was dran sein könnte, dass Sie sich damit befassen, dass Sie selber das unterzeichnen, dass Sie diese Broschüre bestellen und der Gemeinde auslegen, dass Sie auf der Internetseite die PDF-Dateien zum Unterschreiben in der Gemeinde oder in Ihren Gemeinden auslegen und dass Sie sich vielleicht mit dem Buch befassen, das man ja bei SCM und so bestellen kann. Also werden Sie Multiplikatoren, wenn irgendetwas davon Ihren Puls trifft. Wenn nicht, dann nicht. Ja, also mir geht es überhaupt nicht darum, dass ich Sie von irgendwas überrede, aber ich glaube in der Tat, wir brauchen in unserem Land eine Nachfolgeschar Jesu Christi, die sich anders darstellt, als sie es im Moment tut. Da darf ich nochmal zum zweiten Mal unsere Bundeskanzlerin zitieren, die ja ab und zu wirklich klasse Sachen raushaut. Die hat ja auch vor kurzem mal gesagt, das Problem in Deutschland sei nicht der starke Islam, sondern das schwache Christentum. Und das ist eben auch richtig. Ja? Denken Sie mal über diesen Satz nach. Und da hat jemand ein politisches Amt aus einem Pfarrerhaus kommt, sehr wohl verstanden, dass auch das eine Ablenkung sein kann. Natürlich müssen wir uns mit all diesen Fragen befassen, um den Islam, müssen wir unbedingt. Aber lassen wir uns noch nicht ablenken davon. Also nach unserer christlichen Überzeugung werden sich doch die Knie am Ende aller Zeiten nicht vor Allah beugen, sondern vor dem Herrn aller Herren. Und in der Gewissheit kann ich dann doch mit Liebe und mit Offenheit den Menschen begegnen, die von der Wahrheit ihres eigenen Glaubens genauso überzeugt sind, wie wir von der Wahrheit unseres Glaubens. Und das finde ich ein sehr spannender Prozess, aber dazu brauchen wir eben Christen, die von der Wahrheit ihres eigenen Glaubens überzeugt sind. Und zwar so überzeugt, dass sie sagen, dafür will ich mich wirklich auch einsetzen. So ist diese Aktion zu verstehen und so würde ich Sie auch gerne dafür gewinnen. Einerseits für Sie selbst als Person, aber dann einfach auch als Multiplikatoren, weil ich wirklich glaube, es ist an der Zeit, dass wir in diesen veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen auch anders als Christen darauf reagieren. Es mag früher mal gereicht haben, dass es in der Zeit der Institutionen, dass es die institutionellen Kirchen gab, die evangelischen, die katholischen, die Evangeliker und die Baptisten und die Methodisten und die Pfingstler und was es alles gab und noch ein bisschen drin so die Gemeinschaftsleute so als unregelmäßiges Verb, eigener Verein in der Landeskirche. Aber ich glaube, in der Zeit, auf die wir jetzt zugehen, reicht das nicht. Das ist eine äußerst institutionenkritische Zeit, eine sehr individualisierte Zeit. Wir brauchen einfach Menschen, die als Christen zusammenstehen, die sich gegenseitig ergänzen, wo nicht jeder versucht, alles zu machen, sondern wo man sich auch gegenseitig mit Schwerpunkten hilft, sodass wir wirklich Salz der Erde und Licht der Welt sind. Und,
kann ich noch was sagen?
Na gleich. Und dann haben wir auch das Recht, uns wirklich in diesen Fragen zu Wort zu melden und uns auch entsprechend aufzustellen. So.
Das Problem liegt aber auch in den Schulen. Ich meine, wenn da Evolution gelehrt wird und die Kinder das als erstes kennenlernen oder in Religionsstunden evangelisch wie katholisch nicht wirklich auf Jesus eingegangen wird oder nicht auf die biblische Schrift. Ich meine, da gibt es welche, die sagen, da viele Stellen sind nicht mehr aktuell und solche Sachen eben.
Ganz genau.
Und wenn wir hier von Nachfolge sprechen, dann reden wir auch von Kindern und von Jugendlichen. Und wenn die dann, wenn sie älter sind, sich entscheiden, doch zu glauben, dann besteht da immer noch eine gewisse Scham, das dann auch frei und offen auszudrücken. Ja. Weil viele Leute eben atheistisch sind, ja, an Evolution glauben und sagen, das ist doch bewiesen und so und ja, so. Und ja.
Ja. Ja und nein. Also ja, jawohl, ich verstehe das als einen Appell, dass wir uns auch viel mehr, als wir das bisher getan haben, für die Bildungsfragen unserer Gesellschaft wirklich einsetzen müssen. Ja, also der Pietismus zum Beispiel war mit Leuten wie August Hermann Franke mal Vorreiter von Bildungsfragen in ganz Deutschland. Das fällt uns heute schwerer. Bildungsfragen sind wichtig, weil sie prägen. Deshalb ja. Nein, weil die Kinder, die da in der Schule das hören, zuerst in der Prägeanstalt ihrer Eltern waren. Und wir nicht einfach die Verantwortung an andere delegieren dürfen. Also sprich, ich habe ja selber zwei Kinder. Ich würde behaupten, niemand hat meine Kinder so geprägt, wie meine Frau und ich das getan haben. Und in der Wiederentdeckung der christlichen Familie liegt auch eine große Herausforderung. Also, dass wir geistliches Leben in der Familie nicht mehr an andere delegieren, sondern dass Menschen mit einer gewissen Überzeugung dann auch schon in die Schule kommen. Dass es dann Phasen in der Erziehung von Jugendlichen gibt, wo das Wort der Eltern gerade nichts mehr zählt und dass der Lehrer alles, das habe ich am eigenen Leib erlebt. Das nimmt doch aber nicht die Prägekraft weg, die wir vorher miteinander entwickelt haben. Das ist doch ein ganz normaler Prozess, so war ich auch. Bitte?
Das ist halt dann verwirrend für die Kinder.
Ja, genau, aber da musste ich auch durch. Und nach so einer gewissen Phase von Revolution und es war alles richtig, was die Eltern nicht vertreten haben, kommt man irgendwann mal zu der Meinung zurück, war doch auch manches ganz Gute dabei. Und dann wird es immer besser, ja. Also er will damit sagen, ja, Sie haben recht, lassen Sie uns Bildung sehr ernst nehmen und auch den Finger da drauf legen, wo Bildung eben schief läuft. Umgekehrt will ich nochmal klar sagen, damit wir beide uns da nicht missverstehen. Die Aktion Zeit zum Aufstehen steht nicht für den Kreationismus. Sie steht dafür, dass wir uns die Welt ohne das Schöpfungshandeln Gottes nicht erklären können und nicht erklären wollen, weil die Bibel Gott als Schöpfer bekennt. Es gibt sehr viele Christenmenschen, die der festen Überzeugung sind, dass Gott geschaffen hat, auch durch Evolution. Das nennt man theistische Evolution. Und es gibt viele Menschen, die genau diese Überzeugung als unchristlich ablehnen. Diesen Kampf können sie mit mir nicht führen. Ja? Ich habe dazu sehr wohl eine eigene Meinung, aber ich finde es wichtig, dass wir am Schöpfungshandeln Gottes festhalten, nicht an dem Wie des Schöpfungshandeln Gottes. Natürlich gibt es dann im kreationistischen Bereich ganz viele, die sagen, wenn ich aber Evolution annehme, dann muss ich das Bibelwort und das Bibelwort und das Bibelwort leugnen und damit habe ich sozusagen auch hermeneutisch im Verständnis der Bibel ein Problem. Ich traue der Bibel nicht mehr ganz und dann wird mein ganzer Glaube schief. Also kann man als Christ nur Kreationist sein. Aber ich sage aus vielfacher Begegnung und Überzeugung, man kann auch in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus stehen, ohne dass man eine kreationistische Weltsicht vertritt. Und das müssen wir im christlichen Lager aushalten. Kleiner darf das Lager auch nicht werden. Ja? Deshalb ermutige ich Kreationisten trotzdem dazu, sich mit Argumenten in dieser Frage einzubringen. Ich war in meiner Jugendzeit begeisterter Hörer von Professor Walter Smith und habe in den Vorlesungen von Werner Gitt gesessen und ich habe mir ganz viel dazu angehört, habe mir ganz viel angeschaut und habe mir meine eigene Meinung im Laufe der Jahre gebildet, von der ich sage, es ist meine subjektive Meinung, die nicht repräsentativ sein muss für andere. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht dadurch, dass Evolution an der Schule gelehrt wird, Menschen zu Atheisten machen. Denn die Schule versucht, wie die ganze Entwicklung der Menschen seit 250 Jahren, die Grundfragen des Lebens ohne Gott zu beantworten. Das ist fast sozusagen ihre Aufgabe. Denn der forschende Geist, der Gott nicht denken kann und nicht voraussetzen kann, versucht, sich die Welt ohne Gott zu erklären. Und wir haben in der Erziehung, in der Bildung die große Chance, Menschen zu sagen, dass man mit Gott denken kann, dass man mit Gott Bildung praktizieren kann, dass das kein Gegeneinander ist, dass man nicht dumm sein muss, um zu glauben und dass man nicht schlau ist, wenn man nicht glaubt, sondern dass beides zusammengehören kann. Das ist eine riesengroße Herausforderung, aber die kann man bewältigen. Nur wird man dann merken, gibt es in der Christenheit auch Menschen, die unterschiedlich bewältigen, zum Beispiel in der Frage der Schöpfung. Ja? Es gibt eben nicht die eine Meinung, sondern es gibt unterschiedliche im Spektrum der Nachfolge, sonst hätte Jesus auch nicht so viele unterschiedliche Meinungen bei seinen 12 Jüngern schon gehabt und zugelassen. Schon der engste Jüngerkreis war echt unterschiedlich und wir sollten uns davor hüten zu glauben, alle müssten immer die gleiche Meinung haben. Wir können auch im gewissen Spektrum fröhlich miteinander leben. Deshalb streiten wir uns bei der Allianz nicht über die Tauffrage. Deshalb haben wir unterschiedliche Meinungen zur Frauenfrage. Es gibt immer noch Gemeinden, ganze Gemeinden in Deutschland, die auch durchaus wachsen, die Frauen im Leitungs- und Lehramt nicht akzeptieren. Und es gibt andere, die sagen, wir glauben, dass an dieser Stelle Gott etwas damals zeitbedingt gesagt hat und dass es durchaus möglich ist, Frauen im Leitungs- und Lehrungsamt heute wirken zu lassen. Wir haben unterschiedliche Meinungen in Fragen Dienst mit der Waffe. Es gibt Christen, die den Pazifismus vehement vertreten und Christen, die das nicht tun. In all diesen Fragen kann man offensichtlich den Herrn Jesus lieb haben und ihm nachfolgen und trotzdem unterschiedlicher Meinung sein. Also ist es wichtig, dass wir an dieser Stelle nicht einfach alles nur über einen Kamm scheren. Dass es uns selbst, unserem eigenen Glauben hilft, wenn alle die gleiche Meinung hätten wie wir, das kann ich nachvollziehen. Aber eine gewisse Verunsicherung müssen Sie in Kauf nehmen, weil das bedeutet, sich enger an Jesus Christus zu halten. Gibt es Ihrerseits noch Fragen, Kommentare? Da hinten war vorhin noch eine Meldung oder da vorne. Ich habe jemanden übersehen. Ja. Dann machen wir Schluss danach. Ja.
Zusammenfassen, aber so wie Sie jetzt die letzten zwei, drei Minuten das von sich gegeben haben, so ist mir jetzt am ehesten klar geworden, wo Sie hinwollen oder wo ich jetzt meine, dass Sie hinwollen. Mhm. Also aus Gemeinsamkeiten oder Gemeinsamkeiten betonen, Gemeinsamkeiten lernen, lehren. Das ist eben, sind solche Spannungsthemen, wo man dann gerne die eine oder die andere Position vertritt und es ist dann vielleicht ganz neue Strömung zu sagen, so, wir brauchen jetzt das Gemeinsame, nicht als kleinsten gemeinsamen Länder, sondern als größtes Gemeinsame, das Vielfache.
Sehr schön. Sind Sie Mathematiker?
Nein, naturwissenschaftlich ausgelegt. Okay. Ansonsten, weil ich eben auch Git und Wallismus das kenne, also ähnliche Gedankenwerdegang, sage ich mal, ist mir das wichtig, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und immer gefällt mir das, die Voraussetzung, und die Bibel hat doch recht. Wenn wir heute auf Ergebnisse von Molekularbiologie und Co. gucken, dann kann man in der Bibel nachlesen, das dritte und das vierte Glied, was da verfolgt wird. Und da gibt es ganz interessante Zusammenhänge, dass man eben sieht, in nicht nur Vererbung, sondern auch Prägung durch XY, keine Ahnung, weil, wer weiß es genau, aber eben bis ins dritte, vierte Glied und dann nicht mehr. Also da entsteht neues Wissen, was man eben auch auf biblische Weisheiten zurückführen kann. Kritischer Kommentar zu dem Eingangsgesagten. Wir leben gerade in Deutschland, wie in jeder Industriegesellschaft, sage ich mal, so, dass vielleicht jede gut geführte Firma ihr Produkt besser positioniert und genau erklärt, und genau die Stimmung erklärt, wie man sein muss, damit man das gut findet. Ich glaube, viele Gemeinden und auch die Kirchen an sich schaffen es nicht, ihr Produkt so zu erklären. Und in dem Moment, wo ich das sage, ist es schon wieder falsch, weil Glaube ist kein Produkt. Aber ich denke, viele gehen in ihrem Kopf damit um, weil sie eben sonst von Produkten umgeben und durchsetzen. Mhm. Eine Unternehmen wird vielleicht am stärksten dann, wenn sie genau das macht, so ihr CI schärft, ihr Produkt schärft und so weiter. Und viele erwarten das vielleicht, dass sie sagen, Erneuerung, aber dann sagt mal, wofür ihr seid. Und wenn ihr das nicht ganz trennscharf sagen könnt, dann sagt man wenigstens, wogegen ihr seid. Oder wofür man brennen soll. Klammer auf, das dann mit dem Diabolischen, das sehe ich genauso. Also wenn man denn für etwas brennen soll, dann muss es einem dann vielleicht ein bisschen in den Ohren klingeln. Aber genauso diesen Weg mal weiterverfolgen und das Leuten auch aufzeigen, dass das würde ich mir dann wünschen, zu sagen, die Gemeinsamkeit.
Ja, klar.
Und von anderen lernen, so diese Grundhaltung. Unser einer tut das im Moment so aus dem Blickwinkel Mission, nicht zu sagen, wir geben das Evangelium weiter, sondern wir geben eine Haltung weiter.
Ja.
Da wird es dann immer spannend, dass ich auch dem Evangelium ferne Leute holen kann, die sagen, oh, Moment mal, jetzt habe ich etwas verstanden. Also ihr macht das und das und das, nicht im Sinne von machen, sondern welcher Geist steckt denn dahinter? Und da ist man plötzlich beieinander. Vielleicht noch nicht die ganze Wegstrecke, aber ein bisschen. Das ist spannend.
Ja, das ist spannend.
Und wenn Leute, die wir erreichen wollen, dann erreicht sind und in fernen Ländern so eine Reinheit des Glaubens dann einem dann wieder vornehmen, wo man sagt, hoppala, ich wollte dir was bringen und jetzt lerne ich von dir. Mhm. Das finde ich auch spannend, wenn solche Dinge da vorkommen.
Ja, aber
ist auch spannend.
Vielen Dank nochmal. Das geht jetzt schon zwei und drei Schritte weiter, weil das in der Tat auch eine Veränderung des eigenen Denkens jeweils voraussetzt. Mhm. Ja? Also das meine ich vorhin mit der Wagenburg-Mentalität. Ich rede sehr gerne über das Wunder der Vielfalt. Und fast die erste Frage, die mir immer begegnet, ist die Frage, wo ist die Grenze? Mhm. Und da frage ich mich immer, wie kommt es, dass wir das zuerst denken? Also wenn ich im Sommer vor einer Eistheke stehe, und da sind 28 verschiedene Eissorten, denke ich auch nicht, wo ist die Grenze. Ich freue mich einfach mal den unterschiedlichen Sorten. Ich würde sie alle liebend gern probieren. Warum fällt uns bei dem Thema auf den Glauben bezogen immer nur die Frage nach der Grenze ein? Also nach der Abgrenzung. Mhm. Ja? Das ist auch sowas, wo ich noch nicht mit fertig bin, darüber nachzudenken, wo das herkommt. Weil doch erstaunlicherweise so vieles in der Bibel eben darauf hinweist, dass es diese unterschiedlichen Blickwinkel und damit auch die Vielfalt geben darf. Ich habe ja mein Theologiestudium in Grelingen angefangen und Heinrich Kemner hat, wir haben damals ein Buch herausgegeben zu seinem Geburtstag, das trug den Titel Die Frühlingswiese Gottes. Das ist für mein Leben ein ganz wichtiges Bild geworden. Gott hat kein Rosenbeet. Also möglichst noch eine Sorte strikt in Reihe, ne? So, und zwischendrin der deutsche Gartenzwerg. Ja? Sondern Gott hat eine Frühlingswiese. Da blühen unterschiedliche Blumen und Gott freut sich dran. Das nochmal. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie dann bei der Frage des Unkrautes davor warnt, es selbst rauszuziehen, sondern sagt, mach du das mal. Und bei uns wird aber alles, was nicht, aber genau fulminant gleich ist, erstmal rausgezogen. Ja, es könnte ja Unkraut sein. Und auch da denke ich, braucht es einen Mentalitätswandel, der sich in Haltung ausdrückt. Und an der Stelle muss der Geist Gottes uns weiterführen. Darum bete ich. So, und bevor ich Sie jetzt wirklich zu lange hier festhalte, danke, dass Sie so lange da waren. Ich wünsche Ihnen eine gute Osterkonferenz. Gottes Segen, gute Begegnung. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf mich zu. Und ansonsten gute Zeit weiterhin. Danke, danke. Denn das dürfen Sie gerne mitnehmen, wer noch ein paar...